ARD Sounds.
Deep Talk zur Landtagswahl Sachsen-Anhalt. Die Spitzenkandidaten im Bürgercheck.
Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Auch heute haben wir wieder eine Spitzenkandidatin zum tiefgehenden Gespräch eingeladen.
Weil wir mehr wissen wollen über die Menschen hinter der Politik. Was treibt sie an? Was sind ihre Visionen? Und wo kommen sie vielleicht auch an ihre Grenzen? Alle Deep Talks hört ihr kostenlos und werbefrei in der ARD Sounds App.
Ich bin Daniela Schmidt, Moderatorin beim Nachrichtenradio MDR Aktuell.
Und ich bin Joris Bartsch, ich arbeite bei MDR Aktuell als Nachrichtenredakteur.
Und heute ist bei uns die Spitzenkandidatin der Linken.
Fakt ist, wir sind inzwischen eine wirklich gesamtdeutsche Partei. Wir haben uns verändert und wir haben Ostdeutschland ein Stück weit vernachlässigt. Ich halte das für einen großen Fehler, gerade weil ich so eine ostdeutsche Identität habe.
Eva von Angern ist da. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, schönen guten Tag.
Wie immer haben wir auch jede Menge Fragen von euch dabei, den Zuhörerinnen und Zuhörern. Die haben wir vorab bei euch eingesammelt über unsere Meinungsbarometer-Community MDR fragt und über das Instagram-Profil von MDR Sachsen-Anhalt.
Genau, dazu kommen wir aber später hier in unserem Deep Talk. Erstmal wollen wir unsere heutige Spitzenkandidatin ein bisschen besser kennenlernen.
Genau, Eva von Angern. Vielleicht erstmal ein kurzer Geschichtscrashkurs. Sie entstammen dem Geschlecht der von Angern, magdeburgischer Uradel, mindestens seit dem 12. Jahrhundert dort nachgewiesen. Also Sachsen-Anhalt S, Sachsen-Anhalt can be, wenn man so will. Aber warum halten Sie eigentlich an dem von in Ihrem Namen fest?
Ich bin noch nie gefragt worden, ob ich ihn abgeben will. Insofern, nein, ich finde den Namen toll und ich bin so geboren und ich habe gar keinen Grund, dieses von abzulegen. Ich habe tatsächlich immer mal die Frage bekommen, wie man denn mit einem von im Namen überhaupt bei der Linken sein kann.
So.
Ehrlicherweise hat mich diese Frage schon immer irritiert, weil was sagt denn das Schmidt über Sie oder das Bartsch über Sie? Es ist ein Name und mehr auch tatsächlich nicht.
Sie haben Ihr ganzes Leben in Sachsen-Anhalt, in Magdeburg verbracht. Sie sind seit 2002 im Landtag. Wie haben Sie sich denn verändert in dieser Zeit?
Es hat sich sehr verändert. Das politische System, das politische Klima, das Miteinander, was schon immer unterschiedlich war, wenn man in unterschiedlichen Parteien ist. Und das ist auch total legitim, unterschiedliche Meinungen. Aber der Umgang hat sich wirklich maßgeblich verschlechtert. Ich habe es vor Jahren noch nicht erlebt im Parlament, dass ich 10 Minuten bei einer Rede niedergebrüllt worden bin. Das ist etwas, was ich jetzt erleben musste und das fühlt sich nicht gut an. Und bin aber eine Kämpferin. Und ich sage jetzt erst recht. Und ich brülle nicht zurück. Das ist mir auch wichtig. Ich beleidige nicht zurück. Ich brülle nicht zurück. Ich bin natürlich auch Mensch. Und es ist nicht so, dass mir manche Beleidigung durch den Kopf gehen würde, wenn ich angebrüllt werde. Aber ich tue es nicht, weil ich will diese Spirale nach unten nicht mitbedienen.
Sie haben jetzt schon wirklich lange Erfahrung gesammelt im Landtag. Wie gesagt, seit 2002. Sie sind 49. Also wenn wir rechnen, Sie haben fast die Hälfte Ihres Lebens im Landtag verbracht. Sie arbeiten inzwischen auch nicht mehr nebenher als Rechtsanwältin, wovon Sie eigentlich immer gesagt haben, dass Sie das ein bisschen erdet neben dem politischen Betrieb. Gehören Sie damit jetzt zum abgehobenen Establishment?
Also nein, das würde ich natürlich ausdrücklich wegweisen. Würde mir aber wünschen, wenn Freundinnen und Familie das merken, dass es so ist, dass ich das dann gesagt bekomme. Also ich bin sehr offen für Kritik. Ich will aber ganz deutlich sagen, mit 3 Kindern und Freundinnen und Freunden, das erdet schon sehr. Also ich bin bewusst auch also 2 meiner Kinder gehen auch noch in die Schule. Ich habe da mich auch bewusst entschieden, in den Elternrat reinzugehen, um da wirklich ganz nah dran zu sein. Und alleine, wenn ich eben in den Supermarkt gehe, werde jetzt natürlich nicht den Namen nennen, welchen ich gehe, ich werde regelmäßig von Menschen dort angesprochen. Also sei es die Kassiererin, sei es die Verkäuferin am Bäckerstand oder seien es wirklich Menschen, die dort auch einkaufen gehen, die im Übrigen witzigerweise auch überrascht sind, dass ich einkaufen gehe. Ja, ich muss meinen Kühlschrank selbst füllen. Ist in Wahlkampfzeiten nicht immer ganz leicht und ich habe zum Glück sehr selbstständige Kinder, die das auch hinkriegen und einen Ehemann. Aber tatsächlich habe ich nicht das Empfinden, dass ich abgehoben bin und ich muss mich darum nicht bemühen. Ich rede total gerne mit Menschen, gehe super gerne auf Menschen zu und merke, und das ist tatsächlich eine neue Erfahrung, dass Menschen auch noch mehr auf mich zugehen. Also ich erlebe das beim Einkaufen, dass ich von jungen Menschen angesprochen werde, die mich erkennen, mit mir ein Foto machen wollen oder mir einfach nur sagen, oh, du machst einen super Job für uns, danke. Und das ist tatsächlich eine neue Erfahrung, will ich auch ausdrücklich sagen. Also das kannte ich vorher so gar nicht. Aber ich glaube, das sind auch Momente, für die ich wirklich dankbar bin und die mich auch tatsächlich sehr erden. Und ja, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, über die sozialen Medien bin ich direkt erreichbar.
Es geht ja bei Ihrer Partei, bei der Linken, auch schon mal hoch her, sage ich mal. Wir nehmen mal Ihren neuen Co-Parteichef, Luigi Pantisano, der ja die CDU mit Faschisten gleichgesetzt hat. Da haben Sie sich ja auch sofort distanziert, haben gesagt, das geht so nicht, das können wir hier gerade auch gar nicht gebrauchen und das darf einem auch nicht rausrutschen. Hand aufs Herz, wie oft haben Sie Ihre eigene Partei schon verflucht?
Ach, tatsächlich finde ich an meiner Partei so spannend, dass da so heftig diskutiert wird. Also ich könnte mir nichts Langweiligeres vorstellen, auf einem Parteitag in einen Raum reinzugucken, wo es null Reaktionen gibt, sei es mimisch, sei es verbal. Und insofern kann ich nur sagen, dass ich da sofort widersprochen habe, das ist eine Besonderheit. Also ich neige nicht dazu, meinen Parteivorsitzenden so schnell so öffentlich zu widersprechen. In dem Fall hat er sich wirklich vergaloppiert, hat sich zum Glück auch sehr schnell dafür entschuldigt. Habe auch wahrgenommen, dass gerade aus der Zivilgesellschaft hier in Sachsen-Anhalt da eine gewisse Dankbarkeit dafür da war, dass ich das so sehr schnell, sehr klargestellt habe. Weil das will ich auch nochmal sagen, die CDU ist eine konkurrente Partei, auf jeden Fall, aber sie ist nicht mein Feind.
Sie sagen, dass Ihr Wahlkampf Fröhlichkeit vermitteln soll. Als ich das gehört habe, dachte ich so, Moment, aber ich dachte immer, Wut sei das Gefühl der Linken. Was ist denn da passiert?
Naja, tatsächlich haben wir natürlich lange überlegt, wie das so in Strategiekommissionen ist, mit welcher Haltung gehen wir rein. Und es gab dann auch sehr kluge Menschen in meiner Nähe, die gesagt haben, naja, wir müssen, wenn wir einen personalisierten Wahlkampf führen, auch auf die Spitzenkandidatin gucken. Und wofür steht die denn? Für welche Themen? Für welche Haltung? Für welche Ausstrahlung? Und die Menschen, die mich schon länger kennen, wissen, ja, ich bin resolut. Ich bin aber vor allem eins, sehr fröhlich, weil ich sehr lebensbejahend bin, Spaß am Leben habe, wie gesagt, sehr gerne auf die Menschen zugehe. Und insofern eine Entscheidung zu treffen, dass wir nicht nur als geschlossene Gruppe, was auch sehr wichtig ist, das verstehe ich auch aus Sicht der Wählerin, sondern eben auch wirklich mit diesem positiven, freundlich, fröhlichen Ansatz in den Wahlkampf gehen. Und ich merke, die Leute springen auch voll drauf an.
Haben Sie denn überhaupt irgendwelche Wut in sich?
Naja, tatsächlich gibt es Dinge, die mich wirklich erschüttern. Also die Tatsache, dass wir im Jahr 2026 immer noch jedes vierte Kind in Armut haben in Sachsen-Anhalt, jede zweite Rentnerin von Armut betroffen ist und dass das irgendwie Gefühl der Bundesregierung Schnuppe ist, dass sie also den Kampf gegen Kinderarmut irgendwie aufgegeben haben, den Kampf, um die Situation in Ostdeutschland zu verbessern, aufgegeben haben. Und ich bin seit Jahrzehnten frauenpolitisch bewegt. Die Tatsache, dass jetzt eine westdeutsche, männerdominierte Elitenpartei meint, wieder über meinen Körper und der der Frauen zu entscheiden zu dürfen, das macht mich richtig wütend. Ich kämpfe auf der Straße dafür, dass das nicht passiert, dass Frauen verstehen, dass es wieder darum geht, um uns zu kämpfen und um unsere Rechte zu kämpfen. Ich mache aber auch das nicht mit Wut im Bauch, sondern ich versuche Menschen zu überzeugen, darauf hinzuweisen, dass das so ist und dass es hier nicht um irgendeine Protestwahl geht, wo dann der Friedrich Merz am 7. September total wütend ist. Wir leben hier in Sachsen-Anhalt, wir entscheiden, wie es hier in Sachsen-Anhalt weitergeht und deswegen müssen wir im Sinne der Menschen hier in Sachsen-Anhalt auch entscheiden.
Wir würden gerne mal so ein bisschen zu Ihren politischen Zielen kommen, beziehungsweise auch zu Ihrer politischen Identität und dazu ein kleines Spiel. Sie vervollständigen bitte die folgenden Sätze und zwar wirklich immer nur ein Satz, also keine Aneinanderreihung, Komma nach Komma nach Komma, sondern wirklich immer nur ein Satz, so geht das Spiel. Es geht los mit dem ersten Satz. Heimat ist für mich.
Heimat ist für alle da.
Ostdeutsch sein heißt für mich.
Ich bin stolz drauf und kämpfe um die Menschen in diesem Land und um ihre Identität.
Die CDU ist für mich
eine politische Konkurrentin. Gerade ein bisschen langweilig.
In der Opposition sein, finde ich
nicht uninteressant, weil wir viel auch aus der Opposition heraus geschafft haben.
Regierungsverantwortung klingt für mich?
Klingt für mich nach Macht, Macht, Macht. Wir wollen verändern.
Über rote Linien sollte man hinweggehen, wenn?
Die Ziele es rechtfertigen.
Sehr gut, soweit das Spiel. Jetzt wird es ein bisschen großzügiger.
Genau, Sie haben für den nächsten Satz ein kleines bisschen mehr Zeit. Wir sagen mal so 30 Sekunden, drei Sätze ungefähr. Meine Vision für Sachsen-Anhalt ist?
Ist ein Land ohne Armut. Gerade für Kinder und Rentnerinnen ist ein Land mit einem öffentlichen Personennahverkehr, der auch die Bahnewecker nach Salzwedel in unter anderthalb Stunden bringt. Und ein Land, wo Krankenhäuser dafür da sind, den Menschen gesund zu machen und nicht um Kohle zu scheffeln.
Und was an all dem ist denn Ihr unique selling point? Weil ich finde, diese Dinge wie flächendeckende Gesundheitsversorgung, Bekämpfung der Armut, das sind ja Dinge, die hören wir eigentlich, in Klammern fast, von allen Parteien.
Kann ich mir nicht vorstellen, dass Sie die von allen Parteien hören, weil im Landtag erlebe ich eine andere Realität. Ja, es geht um Prioritätensetzung. Ich bin aber der Überzeugung, dass Geld für all diese Vorhaben sehr wohl in unserem reichen Land vorhanden ist.
Und Sie sagen ja auch immer, dass Sie eben die Alltagssorgen der Menschen ganz konkret eben auch adressieren wollen. Ne? So, was kostet der Einkauf im Supermarkt? Wer betreut mein Kind? Wer versorgt mich medizinisch und dergleichen? Aber was haben denn die Menschen davon am Ende, wenn sie es nicht in die Regierungsverantwortung schaffen oder vielleicht sogar die Regierungsverantwortung lieber ablehnen?
Also die Regierungsverantwortung lehnen wir nicht ab, das will ich ganz klar sagen. Wenn die Wählerinnen und Wähler entscheiden, dass wir in die Regierung gehen sollen, dann werden wir das als Partei gemeinsam beraten und auch tun. Und ich kann nur sagen, wir haben Dinge eben auch aus der Opposition geschafft. Natürlich schafft man mehr in der Regierungsverantwortung, aber diese Wahl hatte ich bisher noch nicht.
Bisher, schauen wir mal. Joris.
Ja, Ministerpräsident Sven Schulze schließt ja eine Zusammenarbeit mit der Linken bisher eigentlich genauso aus wie mit der AfD. Stört Sie das, dass Sie da immer im gleichen Atemzug genannt werden?
Na, mich stört es erstmal. Also ja, wir gehören nicht in den gleichen Sack wie die AfD, das kann ich gleich erstmal ganz deutlich vorweg sagen. Mit einer der beiden Parteien wird er reden müssen, wenn er weiter Ministerpräsident sein möchte.
Ja, früher galt ja die Linke als die Partei, die sich besonders intensiv, besonders glaubwürdig um die Identität und die Bedürfnisse in Ostdeutschland, der Ostdeutschen kümmert. 2021 haben Sie noch mit dem Slogan »Nehmt den Wessis das Kommando« Wahlkampf gemacht. Bisschen weniger fröhlich. Jetzt ist die AfD es, die sich als ostdeutsche Partei inszeniert. Ja, wir denken an die DDR-Hymne bei AfD-Veranstaltungen, an Simson-Ausfahrten mit Ulrich Siegmund. Wie erklären Sie sich das, dass die Linke das offenbar ein bisschen abgegeben hat?
Also ich bin in der DDR geboren und wenn das Singen der DDR-Hymne dazu führen würde, dass die Menschen in Ost- und Westdeutschland Gleiches verdienen, würde ich sie wahrscheinlich auch singen. Tatsache ist, sie geriert sich als die ostdeutsche Partei. Sie ist es aber nicht, weil sie an keiner Stelle wirkliche Lösungen vorantreibt bzw. hat. Fakt ist, wir sind inzwischen eine wirklich gesamtdeutsche Partei. Wir haben uns verändert und wir haben Ostdeutschland ein Stück weit nicht vergessen, aber vernachlässigt. Ich halte es für einen großen Fehler, gerade weil ich so eine ostdeutsche Identität habe und deswegen kann ich nur ganz klar sagen, wir sind die, die immer wieder deutlich machen, wo die Unterschiede zwischen Ost und West bei den Renten, bei den Löhnen, aber auch beim Vermögen bestehen. Und deswegen, wir werden das immer wieder auf die Tagesordnung bringen, sowohl in Sachsen-Anhalt als auch im Bundestag.
Aber da können wir jetzt super überleiten zu den Fragen aus unserem Publikum. Der Osten ist im Vergleich zum Westen eben nach wie vor wirtschaftlich oft schwächer auf der Brust. Da reicht es, wenn man guckt, wem gehört Eigentum, wer hat Einfluss, wer kriegt wie viel Rente. Und dazu hat uns Jörg aus dem Salzlandkreis gefragt. Wann werden die Menschen, die hier leben, genauso behandelt wie im Westen? Etwa im Hinblick auf Energiekosten, Renten, Gesundheit und so weiter. Und Detlef aus dem Altmarkkreis Salzwedel, der schlägt in die gleiche Kerbe. Warum ist der Lohn noch immer nicht in ganz Deutschland gleich?
Also lieber Jörg, lieber Detlef, erstmal herzlichen Dank für die Frage und vor allem, dass das auch weiterhin gestellt wird und in Frage gestellt wird, warum es diese Ungerechtigkeit überhaupt gibt. Wir sind als Linke ein ganz großer Fan von der Vermögensteuer und da sage ich auch, das hat etwas mit Ausgleich und Gerechtigkeit zu tun. Ist eine Bundessteuer, also eine Steuer, die auf Bundesebene erhoben wird, aber die den Ländern zugutekommt. Und da wird genau dieser Ausgleich geschaffen. Ich sage aber auch, wir kämpfen als Linke gerade so sehr um die Arbeitsplätze in der Chemie, weil das einer der wenigen Bereiche ist, wo Ost und West Entgeltgleichheit herrscht, aber auch dankenswerterweise der Gewerkschaften. Also wir haben nach wie vor das Problem in Sachsen-Anhalt, dass die Abdeckung oder die Mitgliedschaft in der Gewerkschaft nicht die Regel ist, sondern die Ausnahme. Und wir haben leider eine Landesregierung, die ein Vergabe- und Tariftreuegesetz beschlossen hat, was den Namen nicht verdient. Also wir fordern ja ganz klar einen Vergabemindestlohn von 16,50 Euro und wir sagen, wenn öffentliche Gelder fließen in Aufträge, dann muss dort eben auch dieser Mindestlohn mindestens bezahlt werden. Das hat etwas mit Gerechtigkeit zu tun. Und an diesen Beispielen allein sieht man, wie sehr ostdeutsch wir noch denken und wie sehr wir versuchen als Linke diese Ungerechtigkeit endlich auszugleichen.
Sie haben gerade schon angesprochen, Chemiestandort als Wirtschaftsfaktor eben auch. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Vorher aber noch zu einem anderen Thema, zu dem es auch jede Menge Fragen gab.
Das ist das Thema Migration. Jetzt nur mal beispielhaft ein paar. Manfred aus Halle fragt, wie soll der Umgang mit kriminellen Ausländern aussehen und wie die Integration derer, die guten Willens sind. Rainer aus dem Jerichoer Land hat geschrieben, warum müssen Asylanten keine gemeinnützige Arbeit ausführen und warum werden kriminelle Ausländer nicht ausgewiesen? Wie adressieren Sie denn das Thema Migration, das eben von einem Großteil der Menschen in Sachsen-Anhalt als das Wahlkampfthema wahrgenommen wird?
Also vielleicht erstmal gleich vorweg einen Spiegel, den ich hochhalten möchte, weil leider ist es geschafft von den Parteien rechts außen, das Thema Migration immer in das negativste Licht zu stellen, Menschen mit Migrationshintergrund pauschal als Kriminelle abzuwerten. Und deswegen kommen auch genau diese Fragen. Und da mit dieser Antwort will ich nicht sagen, dass ich Ängste nicht ernst nehme. Also ich habe es gesagt, ich bin seit Jahrzehnten frauenpolitisch bewegt und ich weiß, was toxische Männlichkeit beim Thema häusliche Gewalt bedeutet. Und ich sage auch ganz klar, da ist mir die Herkunft egal. Und das ist ja der Vorteil von der deutschen Justiz, dem deutschen Rechtsstaat, dass es egal ist. Und deswegen Straftaten, die in Sachsen-Anhalt begangen werden, stehen in der Verantwortung der Strafverfolgungsbehörden in Sachsen-Anhalt und der Justiz in Sachsen-Anhalt. Ich werbe aber dafür, lassen Sie uns über die vielen, vielen Menschen reden, die wunderbar integriert sind, die gerade die Vielfalt unseres Lebens, nicht nur in der Pflege, nicht nur in den Krankenhäusern, sondern inzwischen auch in der Kita, in den Schulen und in vielen, vielen anderen Bereichen ausmacht und die wir mitbringen, auch dringend brauchen. Und tatsächlich die einseitige Berichterstattung, und damit will ich auch die Fragesteller wirklich nicht negieren, ich hoffe, ich werde da nicht falsch verstanden, aber tatsächlich würde ich mir mehr wünschen, dass die Menschen im Mittelpunkt der Öffentlichkeit stehen, die eben gerade unser Land so schön machen, unser Land so vielfältig machen und uns an vielen Stellen wirtschaftlich den Hintern retten. Also man möge sich mal vorstellen, dass, und das ist mir wichtig, das nochmal zu sagen, die Tatsache, dass hier 80% der Menschen mit Migrationshintergrund wegen des 6. Septembers auf gepackten Koffern sitzen, also die bereitet mir wirklich große Angst. Also im Übrigen nicht nur für die Wirtschaft, sondern eben auch für Kitas, für Schulen, für die Gesundheit, Gesundheitsversorgung, für den Pflegebereich. Und da wünschte ich mir mehr darüber zu reden, was das bedeuten würde, als über die vermeintlich wahnsinnig große Zahl der kriminellen Ausländer. Ich lese natürlich die polizeiliche Kriminalstatistik, aber ich sage nochmal ganz deutlich, als frauenbewegte Politikerin würde ich einmal mehr über toxische Männlichkeit reden. Das halte ich für viel virulenter und das findet leider wenig statt.
Aber machen Sie es sich da nicht ein bisschen einfach, die eine Gruppe durch die andere zu ersetzen in der Diskussion?
Nein, es geht mir nicht darum, um Gruppen zu ersetzen, sondern es geht mir darum, um den Fokus mal ein bisschen klar zu rücken. Und ich möchte mir gar nicht vorstellen, wenn auch jetzt Menschen mit Migrationshintergrund diesen Podcast hören und denken, okay, ich bin doch aber mehr als eine Gruppe krimineller Ausländer. Also ich will auch mal deutlich sagen, das sind Menschen, die hier sehr viele Steuern bezahlen in unserem Land. Also Mehrwertsteuer, Einkommensteuer und. Und darüber wird gar nicht geredet. Also ich will jetzt auch nicht verstanden werden, dass ich hier irgendwie über die Nützlichkeit von Menschen rede. Darum geht es mir auch nicht. Aber tatsächlich mal wieder die Fakten auf die eigentlichen Füße zu heben, das fände ich wichtig. Und tatsächlich erlebe ich, dass es nicht nur von rechts außen, sondern leider auch unterstützt. Und das ist gerade nochmal beim Attentat, bei diesem schrecklichen Attentat auf den CSD in Berlin deutlich geworden. Die Community vor Ort, der CSD Berlin, hat ganz, ganz deutlich gesagt, bitte, bitte missbraucht diesen Vorfall jetzt nicht zur Verschärfung von Strafgesetzgebung. Missbraucht es nicht als Hass gegenüber islamische Menschen, muslimische Menschen, sondern lasst uns über Homophobie reden, lasst uns über Feindlichkeit gegenüber queeren Menschen reden und das ist kein Problem von muslimischen Menschen, sondern das ist ein weltweites Problem, ehrlicherweise.
Ich würde das Thema voll gerne noch vertiefen, wir müssen aber ein bisschen auf die Tube drücken, damit eben noch andere Fragen aus dem Publikum wir unterbringen können. Eine Frage von Instagram vom User Jerry Müller, der fragt Sie, Frau von Angern, warum ist für Sie Linksextremismus nicht so relevant wie Rechtsextremismus?
Naja, sag mal so, ich bin kein Fan von Linksextremismus. Vielleicht stelle ich das auch gleich mal klar. Wer das glaubt, weil ich in der Linken bin, der irrt. Tatsächlich ist Linksextremismus aus meiner Sicht vor allem eine Ablehnung des Staates und Rechtsextremismus lehnt ganz klar sämtliche demokratischen Strukturen, lehnt den Rechtsstaat ab, lehnt Menschenrechte ab. Also die Allgemeingültigkeit von Menschenrechten. Und insofern auch mit Blick auf die wirklich nackten Zahlen, und ich bin seit vielen, vielen Jahren im parlamentarischen Kontrollgremium, ist die Zahl der Straftaten aus dem rechtsextremen Phänomenbereich wirklich wesentlich höher. Aber damit will ich nicht sagen, dass ich Linksextremismus unterschätze, weder das eine noch das andere. Vielleicht reicht das als Antwort, lieber Jerry Müller.
Dann noch das Thema Schule und Bildung. Da kamen auch viele Fragen zu. Zum Beispiel haben wir da eine Frage aufgenommen von einer Dame, die anonym bleiben möchte.
Was tun Sie, dass unsere Kinder besser lernen können? ohne dass sie Angst haben, von einer Schule in eine andere immer wechseln zu müssen.
Also ich verstehe das so, eine Schule immer wechseln zu müssen, eben, dass es gewisse Vorgaben gibt, ab wann Schulen erhalten bleiben können und dass dann eben nicht Standorte geschlossen werden, man vom Dorf aufs Überübernächste muss zum Verbandunterricht und so weiter. Oder wir können auch den ersten Teil der Frage nehmen, also was tun Sie, damit unsere Kinder besser lernen können?
Also die Bildungspolitik ist eines der wichtigsten Themen der nächsten Wahlperiode, dem wir uns sehr, sehr widmen müssen. Und ich bin ganz froh, dass wir in meiner Fraktion auch den Sachverstand dafür haben, weil so ein Lehrer an der Seite, das ist schon nicht schlecht. Ich bin Baujahr 76 und der Zufall, der zeitliche Zufall bedeutete, dass ich tatsächlich das Glück hatte, 8 Jahre gemeinsam mit meinen Freundinnen und Freunden in eine Schule zu gehen, bevor ich ans Gymnasium gewechselt bin. Und ich gebe zu, auch deswegen, das ist jetzt keine fachliche Argumentation, aber auch deswegen bin ich wirklich großer Fan vom längeren gemeinsamen Lernen, das nicht aussortiert, sondern wo im besten Falle Starken den Schwachen, aber auch Schwache oder auch die Starken lernen von den Schwachen, die sozialen Kompetenzen, also wo ein besserer Austausch, eine bessere Durchlässigkeit auch funktioniert. Dafür gibt es gerade keine politischen Mehrheiten. Was aber allen klar ist, dass das Schulsystem, so wie es jetzt ist, in einer sehr prekären Situation ist. Die Tatsache, dass bestimmte Noten nicht gegeben werden können, weil die Lehrer fehlen, weil der Unterricht nicht gegeben worden ist, das ist wirklich kritisch, weil dieses Zeitfenster eröffnet sich nie wieder. Wir sind als Linke maßgeblich Motoren gewesen für den praktischen Unterricht. Ich halte das nicht nur für eine sinnvolle Sache in der Sekundarschulstufe 1, um den Mangel zu bewältigen, also den Lehrermangel, sondern ich halte es wirklich auch mit Blick auf die Frage oder Aufwertung von Berufsausbildungen für sehr, sehr wertvoll. Und die Schulen, die das jetzt schon sehr aktiv machen, sind damit sehr, sehr erfolgreich, weil die Schülerinnen und Schüler wissen schon ungefähr, was zu ihnen passt, welcher Beruf, also eher die Landwirtschaft, eher das Handwerk. Und ich sage auch, es ist auch ein Angebot an unsere kleinen und mittelständischen Unternehmen, an die Handwerksbetriebe zu sagen, wir haben verstanden, dass wir da ein Problem haben, dass ihr sagt, also das, was wir an Schülerinnen und Schülern bekommen, das ist nicht optimal. Also es ist eine Win-Win-Situation und tatsächlich sehe ich da eine große Chance. Ich sage aber auch, und deswegen, wir kämpfen so vehement für die Schulsozialarbeit, weil die Probleme von Jugendlichen, die sind gewachsen, die sind mehr geworden und die darf man nicht einfach wegschieben oder so nach dem Motto, Familie, kümmere dich. Nein, es gibt Zeitfenster, wo es wichtig ist, dass es eine Ansprechperson, eine Vertrauensperson außerhalb der Lehrerschaft, außerhalb der Familie gibt. Und darin sehe ich wirklich die Schulsozialarbeiterin, die machen einen super Job und wir brauchen sie an allen Schulen.
Sachsen-Anhalt ist mit einem Durchschnitt von 48 Jahren das älteste Bundesland in Deutschland. Es gibt hier deutlich mehr junge Männer als junge Frauen. Und Experten rechnen auch damit, dass die Bevölkerung in den nächsten 15 Jahren nochmal so um 15% schrumpft. Soweit die Fakten. Und dazu fragt Robert Wende aus dem Salzlandkreis:
Wie soll der demografische Wandel konkret in den nächsten Jahren abgeschwächt werden?
Wo würden Sie da ansetzen?
Ich könnte sagen, kriegt alle mehr Kinder. Nein, tatsächlich ist es eine Herausforderung. Und alle Politikfelder müssen sich diesem Thema stellen. Also Stichwort Wohnungsbau, barrierefreie Wohnungen für die älter werdende Bevölkerung. Wir müssen aber auch, um von der älter werdenden Bevölkerung in die jüngste Bevölkerungsgruppe zurückzugehen, wir müssen aus meiner Sicht, statt Militär zu unterstützen, eben eher viel mehr Geld in die frühkindliche Bildung geben, weil das ist die nachwachsende Ressource unseres Landes im besten Sinne des Wortes. Und im Idealfall gelingt es uns, die bestmöglich zu fördern, weil das ist ja, sind ja die Akteurinnen der Wirtschaft der Zukunft. Und wenn es uns dann auch gelingt, die Kommunen finanziell in eine bessere Situation zu bringen, damit die Menschen nicht aus dem Dorf wegziehen oder ganz aus Sachsen-Anhalt wegziehen, weil die Kitas zu ist, weil die Schule zu ist, weil das Schwimmbad zu ist, weil es keine Feuerwehr mehr gibt, weil es kein Gemeindezentrum mehr gibt und eigentlich nichts mehr da ist, wo man sagt, das ist lebenswert. Da müssen wir uns nicht wundern, dass die jungen Familien, die noch da sind, dann auch noch weggehen. Also es ist wirklich eine gesamtgesellschaftliche, gesamtpolitische Aufgabe und wofür ich jetzt überhaupt nicht bin, dass wir irgendwie also alle Frauen jetzt unter Druck setzen, dass sie noch mehr Kinder auf die Welt bringen. Gibt es ja auch eine Partei, die das gut findet. Also das ist ausdrücklich nicht mein Ansatz, sondern wir müssen gucken, wie wir die Rahmenbedingungen so verbessern, dass gerne mehr Kinder in die Welt gesetzt werden, aber dass sich die Menschen eben auch hier wirklich wohlfühlen. Und 75% der Menschen leben im ländlichen Raum in Sachsen-Anhalt. Der muss dann aber auch lebenswert sein, sagt übrigens auch das Grundgesetz. Gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Regionen. Ich finde, das wird in Sachsen-Anhalt nicht ganz so umgesetzt durch die Landesregierung.
Zu guten Lebensverhältnissen gehört ja auch eine gewisse Wirtschaftskraft. Ich habe es gerade schon gesagt, viele Bürgerinnen und Bürger, die uns Fragen geschickt haben, machen sich Sorgen um den Wirtschaftsstandort Sachsen-Anhalt. Und Wirtschaft in Sachsen-Anhalt heißt eben auch Chemiebranche. Ganz stark. Eine Nutzerin auf Instagram hat zum Beispiel gefragt, sie heißt Melbr0502, wie soll der Chemiepark Leuna gerettet werden? Auch die Frage von Jürgen aus Halle geht in diese Richtung. Wird die chemische Industrie aus der Krise kommen? Fragezeichen. Und dann fragt auch noch Eckehardt aus dem Saalekreis, wie will die neue Landesregierung sicherstellen, dass die extrem hohen Strompreise endlich gesenkt werden? Also beides gehört ja so ein bisschen zusammen.
Also Fakt ist, das müssen wir ganz schnell nach der Landtagswahl angehen. Also ich war selbst jetzt bei den Betriebsräten vor Ort und habe mit denen gesprochen, habe mit den Gewerkschaftern gesprochen, die da wirklich sehr engagiert sind, die im Übrigen eine Idee haben, wie man den Industriepark dort unten, den Chemiepark retten kann. Und wir haben das ja gesehen bei Domo. Wir haben zu spät, oder die Landesregierung hat zu spät reagiert. Und ehrlicherweise, das ist auch mein konkreter Vorwurf an Sven Schulze, der ja viele Jahre Wirtschaftsminister hier war. Und die Schieflage war absehbar. Es hat 80 Millionen Euro dem Steuerzahler gekostet, dass dieser Betrieb, diese Ersatzvornahme überhaupt realisiert werden konnte. Ich halte das für richtig. Ich sage aber auch ausdrücklich, eher eingegriffen, weniger Geld hätte es gekostet. Wir müssen diese Arbeitsplätze ganz dringend und im Zweifel auch mit öffentlichen Mitteln retten, weil es sind gute Arbeitsplätze. Und wir müssen im Zweifel auch dafür sorgen, dass die Belegschaft mit in die Verantwortung genommen wird, sofern sie es denn will. Also mehr betriebliche Mitbestimmung und da auch wirklich auf die Ideen und Vorschläge der Gewerkschaften eingehen. Ich will aber auch sagen, wir brauchen langfristig als Gesamtdeutschland, nicht nur Sachsen-Anhalt, die Antwort auf die Frage, wie gehen wir denn eigentlich mit erneuerbaren Energien um, wie gehen wir mit Energiepreisen um, wie gehen wir damit um, dass es Energieunternehmen gibt, die uns also wirklich auslachen, weil wir nicht an die Übergewinnsteuer rangehen. Ich halte nach wie vor das Merit-Order-Prinzip, das heißt, der teuerste Strom stimmt über diesen Preis ab, wirklich für kritisch, weil gerade in einem Land wie Sachsen-Anhalt, wo es eben sehr viel erneuerbare Energien gibt, also sei es die Solarkraftwerke, seien es aber auch die Windräder, davon müssen die Menschen profitieren. Das heißt, es muss für sie auch deutlich werden, okay, wenn ich dieses Windrad hier habe, dann profitiere ich auch mit meinem Geldbeutel dafür. Und da profitieren eben dann auch die Unternehmen dafür. Und ich sage auch ganz deutlich, die Leuchttürme sind das eine. Und Sven Schulze hat da ja viel bei Intel versucht, ist gescheitert. Aber Sachsen-Anhalt besteht in diesen 36 Jahren vor allem aus der wirtschaftlichen Stärke des Klein- und Mittelstandes. Und den mehr in den Fokus zu stellen, die Hochschulen valide auszufinanzieren, in den Mittelpunkt zu stellen, Start-ups zu unterstützen. Das ist unsere langfristige Stärke hier in Sachsen-Anhalt. Und deswegen, da brauchen wir wirklich eine ganzheitliche Idee, die fehlt mir.
Frau von Angern, wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit. Ich würde gern zum Abschluss noch eine letzte Frage stellen, die gar nicht so richtig eine ist, von Uta aus dem Burgenlandkreis. Sie schreibt, meine Frage ist eine Bitte an alle Politiker gemeinsam. Bitte tun Sie alles im Interesse der Bürger von Sachsen-Anhalt und lehnen Sie nichts vorschnell ab, nur weil es von der AfD kommt. Es geht doch um unser Bundesland. Was antworten Sie ihr?
Also liebe Ute, warum sollte ich Anträgen zustimmen, bei denen ich der Auffassung bin, dass sie den Menschen in Sachsen-Anhalt schaden? Das werde ich weiterhin nicht tun.
Also selbst wenn die AfD einen Vorschlag macht, der eigentlich auch von einer anderen Partei hätte kommen können, vielleicht sogar auch von ihrer. Also es gibt doch manchmal Überschneidungen bei ganz, ich sage jetzt mal, allgemeingültigen Themen mitunter.
Ehrlicherweise, ich verstehe diesen Fokus auf diese Partei nicht. Das ist mir auch wichtig zu sagen, ich brauche keine Vorschläge der AfD. Ich höre mir lieber die Vorschläge der Freiwilligen Feuerwehr in Lebena an und lege da den Fokus drauf, als mich stets und ständig um eine als rechtsextrem eingestufte Partei zu drehen. Und deswegen, ich finde es schade, dass hier wirklich dass dieser Opfermythos bedient wird. Wir sind nicht böse zu denen. Wir lehnen auch nicht die Ideen ab, wenn sie wie gut sind. Ich erlebe nur immer wieder eine Partei, die bewusst provoziert, die unverschämt ist, die Menschen ausgrenzt, weil sie anders lieben und leben, weil sie aus einem anderen Land kommen, weil sie eine andere Sprache sprechen. Und da geht es bei mir dann wirklich um Grundsätze. Also eine frauenfeindliche Partei, eine queerfeindliche Partei, eine Partei, die Menschen am unteren Einkommen mit Füßen tritt, werde ich nicht unterstützen. Das ist etwas ganz Grundsätzliches und dazu stehe ich.
Und jetzt könnten wir noch stundenlang weiter entweder darüber reden oder über die vielen anderen Themen reden, die wir heute teilweise wirklich nur anschneiden konnten, aber wie gesagt, der Blick auf die Uhr zeigt, wir müssen zum Schluss kommen. Jeder Kandidat, jede Kandidatin hat ungefähr eine halbe Stunde, so sind die Regeln hier.
Eva von Angern, Spitzenkandidatin der Linken für die Landtagswahl am 6. September. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben hier für unseren Deep Talk.
Sehr gerne, es hat Spaß gemacht.
Schön.
Ja, und in der nächsten Folge haben dann Maja Fiedler und Engin Haupt den Spitzenkandidaten der AfD zu Gast, Ulrich Siegmund.
Das Interview mit ihm und alle anderen Folgen hört ihr hier im Feed von Wahlkreis Ost. Am besten einfach abonnieren. Das geht zum Beispiel in der ARD Sounds App. Dann verpasst ihr keine Folge.
Danke fürs Zuhören.
Bis bald.
Deep Talk zur Landtagswahl Sachsen-Anhalt. Die Spitzenkandidaten im Bürgercheck.